Am Ende dieses Jahres sind wir dünnhäutig. Am Ende dieses Jahres merken wir, dass es genug ist, dass wir genug haben von Corona, von den Beschränkungen und Belastungen der Mehrarbeit, den fehlenden Begegnungen, den reduzierten Berührungen. Das Virus zeigt uns, wie verletzlich wir sind. Mit diesen Gefühlen und diesem Erleben warten wir auf das Wunder der Heiligen Nacht. Jochen Klepper hat den Text für das folgende Lied geschrieben. Seine Erfahrungen und Gedanken über die Not und die Ausweglosigkeit, in die Menschen geraten können, sind hier formuliert. Und auch die Erfahrungen, wie die Nöte und Dramen im Leben der Menschen zu einem guten Ziel führen. Wenn wir uns führen lassen, kann und wird Gott uns helfen.
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stahle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf. Von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst außersah. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern, der Gottes holt. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 4. Advent. Bevor wir beginnen, noch einige Bekanntmachungen. Aufgrund der aktuellen Situation im Landkreis und in Deutschland allgemein haben wir uns schweren Herzens dazu durchgerungen, alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis einschließlich 10. Januar abzusagen. Es tut uns in der Seele weh, aber wir halten es für das Beste. Wir möchten euch so viel wie möglich Gottesdienste online zur Verfügung stellen. Und zumindest für die beiden Festgottesdienste habe ich eine lange Liste mit Leuten, an die wir CDs verteilen möchten. Wer gerne auch eine CD hätte für Nachbarn, um sie weiterzugeben, einfach mir Bescheid sagen, dann brenne ich noch eine und dann bekommen wir das hin. Außerdem möchte ich einladen, dass wir uns täglich um 10 und um 18 Uhr wieder versammeln, also virtuell versammeln und uns zusammenschließen zum Gebet. Ich denke, es ist wichtig, in dieser Zeit vor Gott zu knien und ihn um seine Gnade zu bitten. In der letzten Woche hatten wir einige Geburtstagskinder. Und zwar die Irmgard Schad-Bube, die Elisabeth Ries, die Anni Bitterdorf, den Hans Hellwig, den Matthias Bube und die Sieglinde Isleib. Und dann heute noch die Edith Lingner. Von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch, alles Liebe und Gute und Gottes Segen für das neue Lebensjahr. Bleibt gesund und behütet. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, was für ein passender Wochenspruch zum ersten Sonntag, wo wir wieder wegen Corona einen Gottesdienst absagen. Aber der Wochenspruch hat vollkommen recht. Es ist trotzdem ein Grund da, uns zu freuen. Nicht, weil wir keinen Gottesdienst feiern. Wir feiern ihn jetzt ja zusammen, aber nicht, weil wir nicht zusammenkommen dürfen. Nein, sondern weil Jesus da ist. Und weil er uns nahe ist, gerade in dieser Zeit, und nahe kommen möchte, und weil er ganz sicher wiederkommt. Und das ist Grund zur Freude. Und ich denke, Grund zur Freude genug. Ich möchte beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir für unsere Geburtstagskinder, die in der letzten Woche ihren Geburtstag feiern konnten. Segne du sie, stärke du sie, gib du ihnen Kraft und Freude an jedem neuen Tag. Und dasselbe gib auch uns. Wir reden von schweren Zeiten. Ja, es sind ungewohnte Zeiten. Schwer für den einen oder anderen mit Sicherheit. Aber Herr Jesus, du bist unsere Freude und unser Trost. Und dort, wo wir das verloren oder vergessen haben oder drohen, dass es in den Hintergrund rückt, begegne du uns und berühre du uns wieder neu mit der Kraft deines Geistes. Geh du mit uns jetzt in diesen Gottesdienst, sodass wir gemeinsam mit dir feiern, im Namen deines Vaters, in deinem eigenen Namen und im Namen des Geistes, den du uns gibst, um uns zu trösten. Amen.
Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Wir sind am Ende der Adventszeit. Und Advent heißt Ankunft. Gott will bei uns ankommen. Er will ein Freund von uns werden. Unser Leben will er erfrischen und beleben. In der Geschichte, die ich jetzt vorlese, von Willi Hofzimmer, geht es um einen Mann, der erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Die Geschichte heißt: Jetzt kann Gott kommen. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Zu mir, schrie er, in mein Haus. Er rannte durch alle Zimmer, er lief die Stiegen auf und ab. Er kletterte zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinunter. Er sah sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie er, in diesem Dreckstall kann man keinen Besuch empfangen. Alles ist schmutzig, alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Er riss die Fenster und Türen auf. Brüder, Freunde, rief er, helft mir aufräumen, irgendeiner, aber schnell. Er begann, sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden, sie brauchten viele Kübel Wasser, bis sie die Fenster so sauber geputzt hatten, dass man wieder alles klar sehen konnte. Und immer noch klebte der Dreck im Haus an allen Ecken und Enden. »Das schaffen wir nie«, schnaufte der Mann. »Das schaffen wir«, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. »So«, sagte der Mann, »jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen. Wo bleibt er nur?« »Aber ich bin ja da«, sagte der andere und setzte sich an den Tisch. »Komm, iss mit mir.«
Gehört mein Lob, wenn dein Segen in Strömen fließt, du mir mehr als genügend gibst, dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühl, in der Wüste und ohne Ziel, dir gehört mein Lob. Jeder Segen, den du schenkst, wird zum Lob für dich. Und selbst wenn ich im Dunkeln stehe, gilt das für mich. Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, deinen Namen preise ich, Herr. Dir gehört mein Lob, wenn die Sonne am Himmel scheint, es das Leben gut mit mir meint, dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, wenn der Weg auch nicht einfach ist, sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, dir gehört mein Lob. Jeder Segen, den du schenkst, wird zum Lob für dich. Und selbst wenn ich im Dunkeln stehe, gilt das für mich. Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, deinen Namen preise ich, Herr.
Das nächste Lied heißt »You Raise Me Up«. Ich möchte euch eine freie Übertragung des Textes vorlesen. Wenn ich am Boden bin und meine Seele müde ist, wenn Schwierigkeiten kommen und mein Herz belastet ist, dann schweige ich und warte hier in der Stille, bis du kommst und dich eine Weile zu mir setzt. Du richtest mich auf, sodass ich Berge bezwingen kann. Du richtest mich auf, sodass ich über das aufgewühlte Meer gehen kann. Wenn du mich auf deinen Schultern trägst, bin ich stark. Du richtest mich auf und bringst mich weiter. Es gibt kein Leben ohne Hunger, und jedes ruhelose Herz schlägt unvollkommen. Aber wenn du kommst und ich mit Staunen erfüllt werde, kommt es mir manchmal so vor, als könnte ich einen kurzen Blick in die Ewigkeit werfen.
Troubles come and my heart burdened be. still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can.
Was für ein Lied, gerade jetzt in dieser Zeit, passend zum Wochenspruch, zur Freude. Warum freuen wir uns? Ich habe heute nur einen Satz aus dem Hebräerbrief. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Worauf baust du dein Leben? Im Vergleich zur Ewigkeit, im Vergleich zur Geschichte Gottes mit dieser Welt und mit diesem Universum ist unser Leben nicht mehr als ein Punkt in einer unendlichen Linie. Das Spannende dabei ist, obwohl jeder von uns nur ein kleiner Punkt ist, interessiert sich Gott für jeden von uns. Noch mehr, er sucht jeden von uns, er sucht dich und mich. Weißt du, wie das war, als Männer damals, als Menschen Jesus begegnet sind? Es kommt einer und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Wo gehst du denn hin? Wo wohnst du? Ja, wo treffen wir uns? Und Jesus sagt, Freund, die Füchse, die haben Gruben. Die Vögel, die haben ihre Nester. Aber der Menschensohn, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das war das Programm Jesu. Ein Fuchs hat seinen Bau, in dem er seine Familie großzieht, in dem er wohnt. Die Vögel haben Nester, dass sie sich bauen, in dem sie ihre Jungen brüten. Und Jesus nichts. Jesus war nur Gast auf dieser Erde. Er schaut mal vorbei, so für gerade mal 33 Jahre. Du hast etwas mehr als das Doppelte an Zeit zur Verfügung, in der Regel. All das ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit, im Vergleich zum ewigen Dasein Gottes. Da lohnt es sich nicht, groß was anzuschaffen, zu investieren, schwer arbeiten, um reich zu werden, ein Haus zu bauen, das lohnt nicht. Wenn man sich Jesus anschaut, er hatte nichts. Und das muss man sich mal vorstellen, also bildlich vorstellen. Jesus Christus ist Herr dieser Welt. Er hat dieses Weltall geschaffen. Er hat dich geschaffen. Und er kommt in diese Welt und lebt in dieser Welt und hat nichts. Er kommt in diese Welt in einem Stall. Aber nicht im Stall des Josef und der Maria. Nicht im Haus seiner leiblichen Eltern. Nein, er kommt zur Welt in einem geborgten Stall, in der Ecke eines Stalls, in einer geborgten Futtergrippe. Zu mehr hat es nicht gereicht. Wer von uns hat seine Kinder in ein geborgtes Bett gelegt? Gott mutet seinem Sohn schon einiges zu und mit seinem Sohn mutet er uns einiges zu. Und so geht's dann im Grunde genommen weiter. Als Jesus beginnt zu predigen, da predigt er aus einem geborgten Boot. Einer seiner Freunde bzw. mehrere hatten Fischerboote am See Genezareth und Jesus steigt da hinein, um sich ein paar Meter vom Ufer wegrudern zu lassen, dass die Leute ihn nicht ins Meer, ins Wasser schieben, und von Bord predigt er. Er hat kein Boot. Er muss es sich leihen. Die tollste Geschichte finde ich die Speisung der 5000. Jesus hat nichts. 5000 Menschen sitzen da und haben Hunger und Jesus hat nichts. Ihr kennt ja alle diese Geschichte der Brotvermehrung. 5 Brote und 2 Fische nimmt er und teilt sie und es werden 5000 satt. Aber woher kommt dieses Brot und diese Fische? Die leiht er sich von einem kleinen Jungen, der zufällig in der Menge ist, sagt, das haben wir, 5 Brote, 2 Fische, geborgt. Und wenn Jesus schlafen wollte, wie es vorher hieß, er hat nichts, wo er sein eigenes Haupt hinlegt, er braucht irgendwelchen Platz, wenn er nicht im Freien schlafen will, bei Freunden, bei Petrus, bei Maria und Martha und anderen. Und als es dann zum Showdown kommt, beim Einzug in Jerusalem, worauf reitet Jesus? Genau, auf einem geborgten Esel. Nichts mit Pracht und Herrlichkeit, nichts mit goldgeschmückten Kamelen oder tollen Pferden hoch zu Ross. Nein, auf einem geliehenen Esel, wo er sogar noch rechtfertigen muss, warum er diesen Esel haben möchte. Das letzte Abendmahl findet selbstverständlich statt in einem geborgten Saal, irgendwo in Jerusalem. Die Jünger müssen alles vorbereiten. Jesus kommt dazu. Und nicht mal für ein ordentliches Begräbnis reicht es. Als Jesus dann schließlich am Kreuz gestorben ist, wird er in ein geborgtes Grab gelegt. Josef von Arimathea. Jesus war in dieser Welt und er hat Spuren in dieser Welt hinterlassen wie kein anderer. Aber er selbst, er hatte nichts. Er hatte viel zu geben, aber in der Hand selbst. Er hat nichts angehäuft, in seinem ganzen Leben nicht, und er ging mit nichts. Kommt dir das bekannt vor? Bei uns ist das ganz ähnlich, also zumindest am Anfang und am Ende. Du kommst selbst mit nichts auf diese Welt. Gut, du bist vielleicht in eine reiche Familie geboren, bist Millionär, bevor du überhaupt gezeugt wurdest, aber du selbst kommst trotzdem mit nichts. Wir kommen als bedürftige Babys in diese Welt. Aber dann fängt das Rudelrennen an. Wir fangen an zu lernen, uns zu bilden, wir bauen Häuser, häufen Dinge an und machen vielleicht sogar Karriere. Ist uns noch bewusst, dass dieses Leben nur ein kleiner Punkt in der Weltgeschichte ist? Ja, dass dieses Leben eigentlich einen ganz anderen Sinn hat, dass es der Start in die Ewigkeit ist. Ab deiner Zeugung beginnt ein Leben für die Ewigkeit. 70, 80 Jahre hier, wenn es gut läuft, wenn es ganz gut läuft, vielleicht 90 oder 100. Aber danach geht es weiter, sagt die Bibel. Das Leben ist nicht endlich, sondern währt ewig. Und darum geht es nicht darum, hier im Leben Dinge anzuhäufen, reich zu werden oder sonst irgendwas, weil am Ende wird es dir genauso gehen wie Jesus und allen Milliarden von Menschen vor dir auch. Du kannst nichts mitnehmen, selbst wenn es dir ins Grab gelegt wird. Es geht mir nicht darum, dass wir nichts haben dürfen, Häuser, Autos und so weiter. Es geht vielmehr darum, welchen Stellenwert hat das in meinem Leben? Ist es mir, ist es uns noch bewusst, dass wir auf der Reise sind zur Ewigkeit und dass unser Platz nicht hier auf dieser Erde ist, sondern in Ewigkeit bei Gott? Weil wir eben hier keine bleibende Stadt haben, sondern weil wir auf dem Weg zur zukünftigen sind. Mit welchen Lehrsätzen bin ich denn groß geworden? Du brauchst einen guten Schulabschluss. Weil ohne guten Schulabschluss bekommst du keine gute Ausbildung und hast keinen guten Beruf. Den brauchst du nämlich, weil du willst ja eine Familie ernähren. Als Schwabe natürlich sollte man ein Haus kaufen oder am besten noch selber bauen. Wobei ich festgestellt habe, nachdem ich in 5 Bundesländern gewohnt und gelebt habe, sich Häuser bauen tun nicht nur die Schwaben. Und es ist uns wichtig, dass wir etwas darstellen, dass wir es zu etwas bringen in diesem Leben. Glaube, Kirche, Jesus, das läuft nebenher. Mal eine Frage. Was ist wichtiger? Bildung in Mathe, Deutsch und Geografie oder Bildung im Glauben und im Glaubensleben? Ich sage nicht, dass Bildung nicht wichtig ist, aber allzu oft rutscht der Glaube weg oder rückt deutlich nach hinten. Ich habe ja viele, viele Jahre mit Jugendlichen zu tun gehabt. Auch mit Erwachsenen, aber Jugend war die Mehrheit. Und wie oft habe ich mir gehört, wenn Jugendkreis war, Teenagerkreis oder Mitarbeiterbesprechung auch, ich kann nicht kommen oder ich konnte nicht kommen, weil ich musste lernen. Aber hat schon jemand mal in der Schule gesagt, ich konnte nicht lernen, ich hatte Jugendkreis? Also beim Fußballspiel vielleicht, aber im Jugendkreis? Als vor einigen Jahren das Christiwell in Karlsruhe war, da hatte unsere Tochter auf dem Gymnasium die BLF, die besondere Leistungsfeststellung zum Abschluss der 10. Klasse. Das ist ja gleichgesetzt dann mit der mittleren Reife, also ein offizieller Schulabschluss. Und dann war aber Christiwell. Und sie wollte gerne mit und ich fand es auch wichtig, dass sie mitfährt. Und wir haben, und sie ist dann mitgefahren. 2 Tage vor der ersten schriftlichen Prüfung. Und ich habe von verschiedenen Seiten gehört, das hätte ich meinem Kind nicht erlaubt. Oder das würden meine Eltern nicht erlauben. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, dass sich im Glauben bilden, im Glauben weiterzukommen, mindestens genauso wichtig ist, wie für die Schule zu lernen, wenn nicht sogar wichtiger. Und deswegen haben wir das so entschieden, beziehungsweise so erlaubt. Die Prüfung war gut, kein Problem. Ich war einer derjenigen, der es wirklich fertig gebracht hat, in der Schule zu sagen, wenn mich der Lehrer erwischt hat. Ich bin nicht vorgelaufen, habe gesagt, Edge, Lehrer, Hausaufgaben nicht gemacht, hatte Jugendkreis. Aber wenn ich dann erwischt wurde dabei, ja, ich hatte was anderes. Jungschar, Jugendkreis, ich war 17-Jähriger schon sehr aktiv. Mir war immer wichtig, dieser Satz, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch alles andere zufallen, heißt es dann hinterher. Du glaubst es nicht? Und das ist genau der springende Punkt, dass so viele von uns sagen, wir vertrauen Gott und dann helfen wir uns aber selbst. Ich habe nichts dagegen, dass man für den Lebensunterhalt arbeitet. Im Gegenteil, ich finde es sehr wichtig, schon weil die Bibel uns sagt, wir müssen als gefallene Menschen, als Menschen in dieser gefallenen Welt, unser Brot im Schweiße des Angesichts verdienen. Aber zusammen mit Jesus und nicht ohne ihn, zusammen unter seiner Führung, unter seiner Leitung durch dieses Leben gehen, zusammen mit dem Leben gestalten, der uns kennt und der weiß, was gut für uns ist. Nur mit solchen Fragen oder Aussagen, wie ich sie gerade beschrieben habe, da wird man ganz schnell in die Ecke der Fanatiker gestellt. Man muss es ja mit dem Glauben nicht übertreiben. Freunde, wenn es einer übertrieben hat, dann Jesus. Menschenskinder, der wird Mensch. Also Gott wird Mensch. Und der geht ans Kreuz, damit du in den Himmel kommen kannst. Wenn das nicht fanatisch ist, wenn das nicht total crazy und verrückt ist, was dann? Theo Lehmann hat es mal so ausgedrückt, Gott ist verrückt. Er ist verrückt aus Liebe zu uns. Und er tut das Verrückteste, was man tun kann. Er lässt sich für dich und mich ans Kreuz nageln. Und er wartet auf eine Reaktion von dir. Wenn wir aus Corona etwas lernen können, dann, dass unser Leben endlicher ist, als wir denken. Wenn du es richtig erwischt, dann hast du vielleicht noch 10, maximal 14 Tage und du stehst am Tor zur Ewigkeit. Und dann zählt nur die eine Frage. Wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu dem Angebot, das er dir am Kreuz von Golgatha macht? Jesus erzählt einmal eine Geschichte. Sagt, das ist ein reicher Mann. Er macht eine Wahnsinnsernte, die Ernte des Jahrhunderts. Und er sagt, das ist super, das lege ich an. Ich baue größere Scheunen, ich lasse die alten niederreißen. Und dann habe ich für viele Jahre Ruhe. Und dann kommt die Frage, so, wenn jemand heute Nacht, also wenn Gott heute Nacht deine Seele von dir fordert, wem gehört dann, was du angehäuft hast? Was ist es wert? Freunde, es gibt ein zu spät. Und dieses zu spät ist dann, wenn sich der Sargdeckel über dir schließt. Keiner von uns weiß, wann das ist. Dein Leben, das du von Gott bekommen hast, ist die Chance, Jesus zu erkennen. Zu erkennen, dass er dich retten will. Dazu hast du nur die wenigen Jahre. Nichts im Vergleich, wie gesagt, zur Weltgeschichte. Und Jesus lädt dich ein, lass dich retten. Sei dir klar, hier ist eine kurze Zeit. Und die Frage, die dir gestellt wird, ist, wo willst du die Ewigkeit verbringen? Bei Gott, der sich um dich sorgt und um dich bemüht, für den du, kleiner Punkt in der Weltgeschichte, so wichtig ist, dass er sich für dich ans Kreuz nageln lässt? Oder in der Hölle, wo du sehen musst, wie es den anderen bei Gott und Jesus in der Ewigkeit gut geht. Mach dir das mal wieder bewusst. Oder mach es dir überhaupt bewusst. Du hast keinen Platz, keinen festen Platz auf dieser Erde, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, heißt es, sondern die zukünftige suchen wir. Lass dich einladen, dich auf die Suche zu machen, wenn du es noch nicht getan, beziehungsweise wenn du den Weg noch nicht gefunden hast. Amen.
Von Jörg Zink. Herr meiner Stunden und meiner Jahre, du hast mir viel Zeit gegeben. Sie liegt hinter mir und sie liegt vor mir. Sie war mein und wird mein, und ich habe sie von dir. Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr und für jeden Morgen, den ich sehe. Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit, jede Stunde zu füllen. Ich bitte dich, dass ich ein wenig dieser Zeit freihalten darf von Befehl und Pflicht, ein wenig für Stille, ein wenig für das Spiel, ein wenig für die Menschen am Rande meines Lebens, die einen Tröster brauchen. Amen.
Entlang und die Berge hallen wieder.
Gesang.
Wir wollen diesen Gottesdienst nun schließen, indem wir uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.